Vor kurzem hatte ich eine Begegnung mit einer Frau, die ich wusste, die kenne ich. Aber es ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen, von wo. Und wir haben so zusammen geplaudert und ich habe die ganze Zeit studiert, von wo kenne ich die Frau. Und wir waren schon fast fertig mit unserem Gespräch und wollten uns schon verabschieden. Da sagt sie mir auf einmal etwas. Und auf einen Schlag habe ich gewusst, warum ich sie kenne. Und da habe ich mich richtig angefangen zu freuen, dass ich dieser Person begegnet bin. Und ich kann euch sagen, ab jetzt werde ich sie gern kennen. Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht? Schon die Menschen zur Zeit von Jesus haben das erlebt. Die Bibel schreibt uns von zwei Männern, die miteinander gelaufen sind. Und da ist einer dazugekommen, hat mit ihnen geredet und sie haben gewusst, den sollten wir kennen. Aber es ist noch nicht in den Sinn gekommen. Von wo? Ich lese aus dem Lukas 24. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, und sie berichteten von den Geschehnissen. Jesus sagte zu ihnen, begreift ihr denn nicht? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch. Als er das Brot brach und ihnen gab, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Gleich kehrten sie nach Jerusalem zurück und bezeugten den 11, der Herr ist wirklich auferstanden. Da trat Jesus in ihre Mitte. Jetzt hören wir die Predigt von Heike Geist.
Guten Morgen zusammen. Schön, wieder mal da sein bei euch. Volles Haus, fast. Ich weiss, die Jungen sind bei uns im Schänzli. Da hat es Sportweekend. Da geht es ein bisschen enger zu. Ich bin ganz froh, dass ich hier darf heute bei euch sein. Zu dem Text, den wir gerade gehört haben, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und entlang von dem Bild werde ich euch ein bisschen von dieser Geschichte erzählen. Ich schalte aber auf Hochdeutsch um. Bei uns im Schänzli wird immer auf Hochdeutsch gepredigt. Und mir liegt es nah, als Schweizerin und Deutsche. Ihr seht auf dem Bild, stehe ich euch im Weg, seht ihr? Geht? Da entdeckt man zwei Personen ganz schnell. Die sind dunkel angelegt, dunkel gekleidet. Und die dritte Person, die ist so ein bisschen skizziert und man könnte sie fast übersehen. Offensichtlich sind diese drei wahrscheinlich Männer und wir wissen von dem Text vorher, es sind drei Männer, da ins Gespräch vertieft. Und von dem, was ihr schon gehört habt, von dem Text und was ich euch später noch erzähle, ich würde da gern dabei sein. Mit ganz großen Ohren zuhören können. Und siehe da, die Künstlerin Janet Brooks Gerloff, heißt sie, hat noch Platz gelassen auf ihrem Bild. Und ich glaube, das hat sie ganz bewusst gemacht, so dass wir uns als Zuschauer oder Zuhörer da so unser Plätzchen noch suchen können. Also sucht euch mal euer Plätzchen heute Morgen. Und wir versuchen mal in das Gespräch reinzuhören. Die zwei Personen in dem dunklen Gewand sind die Jünger Jesu, von denen wir gerade gehört haben. Hinter ihnen liegt Jerusalem, vor ihnen Emmaus. Es ist, was wir heute im Kirchenjahr Palmsonntag nennen. Hinter ihnen, es liegt Karfreitag hinter ihnen und es liegt Ostersonntag hinter ihnen. Auferstehungsgeschwätz. In all ihrer Enttäuschung können sie das scheinbar nicht mehr hören. Und sie denken sich nichts wie weg aus dieser seltsamen Geschichte in Jerusalem. Aber ihre Erlebnisse nehmen sie mit. Und obwohl es gefährlich sein könnte, erzählen sie auch davon miteinander. Und es gibt sicher noch andere Wanderer auf diesem Weg. Aber das macht ihnen nichts aus. Und da gesellt sich auch einer der Wanderer zu ihnen dazu. Und wie die Ruth schon gerade gesagt hat, vielleicht haben sie gedacht, irgendwie kommt der mir bekannt vor, aber der Rappen ist einfach nicht gefallen. Und so gehen sie mit und erzählen diesem Unbekannten auch von dem, was Lukas in seinem Evangelium vorher schon sehr eindrücklich erzählt hat. Es ist die Geschichte von Karfreitag und dem ersten Ostersonntag, an dem diese Jünger nach Emmaus zurückkehren. Sie haben genug. Ihre Enttäuschung ist so groß. All das, was sie erhofft hatten von diesem Jesus, dem sie nachgefolgt waren, das ist tot, so wie er tot ist. Und dann kommen da so ein paar Frauen und ein paar verrückte andere, die sagen, dieser Jesus wäre gar nicht tot, sondern auferstanden. Und sie denken, so ein Quatsch. Gehen wir weg damit. Und wir gehen auch weg. Können es nicht mehr hören. Vielleicht erleben Sie auf dieser Wegstrecke jetzt ganz Besonderes. Sie werden nämlich begleitet in dieser Enttäuschung. Und wir als Zuhörer und die wir unseren Platz gesucht haben in diesem Bild, wollen mal überlegen, was Sie da wohl geredet haben. Wir fragen uns vielleicht auch, wie wir Menschen in ihrem Christsein oder in ihrem Christwerden begleiten können, wie man das eigentlich gut macht. Und ich glaube, diese Geschichte kann uns eine von vielen möglichen Antworten geben. Wer zu Christus und seiner Gemeinde gehört, der macht auf jeden Fall auch Erlebnisse. Und manche beginnen ihre Nachfolge begeistert und mit Rückenwind und mit vielen guten Erfahrungen, die sie in ihren Rucksack einpacken. Und andere, denen geht es vielleicht so wie diesen zwei Jüngern, die sind so enttäuscht vom Leben, vielleicht auch von Christsein, von dem, was sie sich vorgestellt haben, wie das so aussieht. Sie sind vielleicht auch enttäuscht von Gemeinschaft, die sie sich erhofft hatten. Wie auch immer, die Emmaus-Geschichte ermutigt uns dazu, bei diesen ganz persönlichen Geschichten jeweils zu beginnen. Bei den Hoffnungen, die Menschen haben, aber auch bei den ganz großen Enttäuschungen und Ängsten, die Menschen haben. Jesus hört einfach zu in dieser Geschichte. Er geht mit und er lässt sie mal so richtig ihren Frust ausladen, abladen, loswerden. Er tut so, als hätte er keine Ahnung, wovon sie da erzählen. Und wahrscheinlich stellt er ein paar Fragen, dass sie sich wirklich trauen, alles zu erzählen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man einem Fremden begegnet, ist das manchmal leichter, als wenn man das jemandem erzählen soll, den man gut kennt. Die beiden Jünger erzählen also ihre Geschichte, ihre Enttäuschung und skizzieren ihr großes Unverständnis. Was war das mit Jesus? Sind wir dem umsonst nachgefolgt? War das eine tolle Idee und ist jetzt tot, so wie er? Die Jünger hatten scheinbar ihre Vision vom Reich Gottes verloren. Nach dem Tod von Jesus war diese schöne Seifenblase einfach geplatzt. Und Jesus erzählt ihnen nun, nachdem sie ihr Herz ausgeschüttet haben, davon, dass ihre Geschichte und ihre Enttäuschung in die größere Geschichte Gottes hineingehört. Dass sie sich mit der ihren Geschichte verknüpfen lässt. Und dass sie in dieser größeren Geschichte Gottes ihren Platz haben und gesandt sind, um Versöhnung und Frieden zu verkünden und zu bringen. Und deshalb heißt es in unserem Text, ich lese nochmal aus Vers 27, dass Jesus ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Mose an und den Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften erklärt. Da wäre ich gern dabei gewesen. Es gibt so viele Bibelstellen, die so schwierig zu verstehen sind und von denen ich gern wüsste, was sie mit mir zu tun haben. Also ich wäre gern in dieser Geschichte dabei. Was Jesus hier macht, ist, denke ich, ihnen zu helfen, zu verstehen, so heißt es in Vers 26, dass der versprochene Retter dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen muss. Das musste alles so sein, das hat seinen Sinn. Und indem er ihnen erzählt, was der Sinn der ganzen Sache ist, finden sie ihren Sinn, ihre eigenen Geschichte wieder. Sie verstehen Zusammenhänge und ich würde das mal überschreiben damit, dass Jesus sie hineinnimmt in einen Zyklus des Verstehens. Und den erkläre ich euch mal Schritt für Schritt, was ich damit meine. Jesus erneuert ihre Beziehung, er ist einfach mit ihnen unterwegs, er ist da und sie dürfen sein, so wie sie sind. Und er hilft ihnen, das Projekt Gottes wieder in anderem Licht zu sehen. Und dieser Zyklus des Verstehens, der fängt an mit all dem, was sie erlebt haben, mit Jesus und auch mit seinem Tod. Und dieses Erleben, das hat Platz. Die Ereignisse haben sie nämlich zutiefst schockiert, man könnte modern sagen traumatisiert, auf jeden Fall enttäuscht und auch verwirrt. Sie verstehen gar nichts mehr. Und Jesus begleitet sie auf diesem Weg, nimmt sie mit nach Emmaus und gibt ihnen Zeit zum Austausch, Zeit auch ihre Trauer zu formulieren. Er diskutiert mit ihnen und er fängt an zu erklären, was das alles soll. Er begleitet sie unbekannt und lässt sie auf die Art und Weise ihre Geschichte erzählen, ohne schon alle Antworten zu geben. Es ist genug Zeit, auf die Ereignisse hinzusehen, schreibt der Lukas in Vers 31. Es gibt Raum zum Klagen, es gibt Raum zum Umdenken, Gastfreundschaft hat was damit zu tun. Und Jesus stellt ihnen dann erst die Geschichte und ihre Enttäuschung und ihre Fragen in den größeren Zusammenhang und erklärt ihnen Dinge. Er malt ihnen die größere Geschichte Gottes vor Augen und damit gibt er ihnen sozusagen einen Rahmen, in dem sie Dinge wieder einsortieren können. Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal. Jesus hilft ihnen beim Reflektieren, denn sie haben jede Menge Erfahrung gemacht, sie haben jede Menge erlebt. Aber wir wissen, das Erleben und die Erfahrung allein, die helfen nichts. Darüber muss man auch nachdenken. Dafür muss man auch Zeit haben, um das zu verdauen. Und dann fängt Verstehen an. Erfahrung zu machen ist nicht genug, aber so ein Zyklus des Verstehens zu gehen, sich Zeit zu nehmen dafür, dann kann der Rappen fallen. Die nachfolgende Tischgemeinschaft ist nicht Teil unseres Bildes. Ich muss gerade gucken, ob das Bild, da ist es wieder. Es ist also bevor sie am Abend in den Gasthof einkehren. Aber mir scheint, der Teil der Geschichte ist auch noch wichtig. Sie wollen einkehren, sie wollen übernachten oder mindestens was essen. Und Jesus will eigentlich weitergehen und sie nötigen ihn, sagt der Text, sie zwingen ihn fast. Komm mit, wir sind noch nicht fertig mit unserem Gespräch und außerdem ist es dunkel. Jesus lässt sich also überreden und sie sitzen zusammen am Tisch und essen zusammen und erst als er das Brot bricht, erinnert sich plötzlich, wie die Ruth gesagt hat, ah, jetzt weiß ich, wo ich den Herr kenne. Weil Abendmahl haben sie miteinander auch schon gefeiert und Brot hat er auch schon gebrochen. Plötzlich ist ihnen klar, wer da sitzt. Und in dem Moment erkennen sie Jesus ganz klar. Und als er dann plötzlich verschwindet, ganz geheimnisvoll, ist ihnen das erstaunlicherweise gar nicht mehr schlimm. Sondern sie haben so viel verstanden in diesem Prozess, in diesem Zyklus des Verstehens, dass sie Nacht Nacht sein lassen, Abendessen Abendessen und ganz schnell wieder zurück nach Jerusalem gehen. Um ihren Mitjüngern auch zu so einem Zyklus des Verstehens zu verhelfen. Sie berichten ihnen von all dem, was sie jetzt noch neu erlebt haben. Und mir scheint, manchmal reift lebensverändernde Erkenntnis in der Tischgemeinschaft, indem man gottesdienstlich zusammensitzt, indem man miteinander was erlebt und reflektiert und in all dieser Mischung ist Gastfreundschaft vielleicht ganz wichtig, aber auch Zeit zu haben, damit all das passieren kann. Die Jünger teilen also ihre Einsichten mit den anderen. Ich fasse euch die Fortsetzung ein bisschen zusammen. Helfen den anderen auch in so einen Zyklus des Verstehens. Das heißt, die 11 waren nämlich mit allen übrigen versammelt und es wird erzählt, die hatten auch Zweifel. Die haben auch nicht verstanden, was das alles soll. Und die 2 Jünger von Emmaus helfen ihnen jetzt, so wie Jesus ihnen geholfen hat. Und dann kommt noch Jesus dazu. Der taucht plötzlich auch in ihrer Mitte auf. Wieder investiert er Zeit und Wissen und er ist mit ihnen. Und es heißt, er half ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen. Er hilft in diesen Zyklus des Verstehens rein. Und schließlich sind die Jünger allesamt so begeistert und so motiviert und ihnen ist so viel klar geworden, dass sie sich aufmachen, sich wieder senden lassen, verstehen, was Gott in dieser Welt mit ihnen und durch sie bewirken will. Und als dann am Pfingsten der Heilige Geist noch dazu kommt, dann haben sie so richtig Power. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, dann entdeckt man, wie sie bei ganz vielen anderen diesen Zyklus des Verstehens in Gang setzen konnten, wie sie immer wieder selber zurückkommen in die Gemeinde und Gemeinschaft und von ihren Erlebnissen erzählen, die wieder reflektieren, miteinander essen, miteinander beten und dann gehen sie wieder auf ihre Reise und nehmen andere wieder mit in diesen Zyklus rein. Die Emmaus-Geschichte zeichnet Jesus da als Lehrer aus, ein Lehrer der ganz besonderen Art, der seinen Jüngern hilft, Erfahrung zu verarbeiten. Auf diese Weise, denke ich, können auch wir Menschen begleiten, egal ob jung oder alt. Wir alle haben Fragen, wir alle haben Zweifel, wir alle verstehen manche Dinge nicht und wir brauchen Zeit und vielleicht so einen Zyklus des Verstehens, damit der Rappen fällt. Jesus stellt sich nicht über diese Jünger, die so, man könnte ihnen auch ein bisschen die Ohren lang ziehen und sagen, warum seid ihr so blöd und warum seid ihr auf dem Rückweg, ihr lauft davon. Davon erzählt unser Text überhaupt nichts, sondern Jesus hört ihnen einfach zu. Und wir sind eingeladen, Ähnliches oder Gleiches zu tun. Wenn wir den Dialog ermöglichen, wenn wir aufzeigen, wie unser Leben in die Geschichte Gottes reingehört, dann können wir ganz wichtige Prozesse bei uns und bei anderen auslösen. Dann können wir Menschen helfen, die heute genauso Fragen haben, die hochaktuell sind. Was hat das alles für einen Sinn? Warum nimmt Gewalt so überhand und niemand weiß, was zu tun ist? Wir alle sehen tagtäglich in den Nachrichten, was in der Welt los ist. Wir Christen sollen Menschen sein, die wie Jesus einander dabei helfen, die Verheißung und die Ansprüche der Bibel auf unser Leben zu übertragen. Dass wir Menschen an die Hand nehmen, ihnen dabei helfen, ihre eigene Geschichte in die größere Geschichte Gottes reinzustellen und zu verstehen, ich bin Teil dieser Geschichte und deswegen hat mein Leben auch Sinn. Ich bin nicht einfach so ganz zufällig da und wenn es mich nicht mehr gibt, kümmert es niemand. Sondern ich habe einen Platz in der großen Geschichte Gottes und mich braucht es hier. Und wenn wir so miteinander die christliche Geschichte hören und uns fragen, bestätigt sie unsere Praxis des täglichen Lebens? Bestätigt sie, wie wir leben oder müssen wir manche alten Zöpfe abschneiden, weil sie alte Zöpfe sind und nicht mehr das, was heute dran ist und von Gott her wichtig ist. So ein Zyklus des Verstehens hilft uns sicher auch dabei, relevant in dieser Welt zu leben. Ich sage später noch was dazu, was das heißen könnte. Auf dem Bild sieht man diese dritte Person, Jesus, in der Mitte, fast nur beim zweiten Mal hinschauen. Und fast könnte man ihn übersehen. Er ist aber auch von dem Bildaufbau der Dreh- und Angelpunkt, um den es geht. Und das ist die Idee, dass er im Zentrum steht, auch in unserem Leben. Die Künstlerin lädt uns ein, Jesus nicht zu übersehen, sondern als Angelpunkt und Zentrum in unserem Leben zu haben und von daher Dinge zu durchdenken. Jesus hat verzichtet auf schnelle Antworten. Wir Christen sind manchmal berühmt als die Leute, die Antworten haben auf Fragen, die gar niemand stellt. Oder schnelle Antworten parat haben, die niemandem wirklich weiterhelfen. Aber diese Emmaus-Geschichte scheint mir zu zeigen, da gibt es so einen Zyklus des Verstehens, Zeit haben miteinander, Tischgemeinschaft haben, miteinander unterwegs sein. Da passiert viel, viel mehr Klarheit und Verstehen. Ich muss Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich eine Meinung bilden können, auch als Christen. Dann geben wir nämlich unser Gehirn nicht ab, wenn wir Christen werden. Wehe und hoffentlich nicht. Aber Menschen wollen beteiligt werden. Wir alle wollen mitreden. Wir wollen Probleme diskutieren können. Wir wollen mitentscheiden. Und das gehört auch ins Christsein rein. Nur dann kann Glaube authentisch gelebt werden. Wir Mennoniten reden oft davon, dass Nachfolge ein gemeinsames Unterwegssein sein würde. Ich denke, das stimmt. Gemeinsam unterwegs sein ist gut. Augsburger, einer der großen Theologen aus USA, schreibt in einem Buch über Jüngerschaft, dass eine täuferische Stärke tatsächlich die Jüngerschaft sei. Und er schreibt auch, der Dienst, einander zuzuhören, ist eine Fortsetzung des Zuhörens von Gott, dem großen Zuhörer. Jüngerschaft hat damit zu tun, einander zuzuhören, Gott miteinander zuzuhören und diesem Gott zu begegnen, der der große Zuhörer ist, auch für mein Leben. Wenn wir dieser alten Einsicht, einander besser zuzuhören, vermehrt helfen, dass sie stattfindet, ich glaube, dann tun wir was Gutes. Die ersten Täufer waren auch bekannt dafür, dass sie in ihrer Gesellschaft auf brennende Fragen Antworten gesucht haben und damit nicht hinter den Berg gehalten haben. Ich habe vorhin gesagt, es ist wichtig, dass wir relevant in dieser Welt leben. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mehr unsere Stimme erheben. In diesem Chor der vielen Stimmen hat uns Gott vielleicht eine besondere Aufgabe gegeben als Täufer und Mennoniten. Unsere Geschichte weiß von Verfolgung, sie weiß von dem Ringen um, nehmen wir eine Waffe in die Hand und wehren uns oder machen wir es wie Jesus und nehmen Leid in Kauf und es darf uns was kosten, diesem Jesus nachzufolgen. Bei der aktuellen Diskussion über Irak und Waffenausfuhr und Militäreinsätzen, denke ich, haben wir was zu sagen darüber. Wir Täufer und Mennoniten haben eine gute Geschichte von Hilfe und Starksein in Prävention und Konflikttransformation. Ich glaube, das sollten wir noch mehr einbringen und bevor es zum großen Gewalteskalation kommt und immer schwieriger wird, dann einzugreifen, ist nämlich viel schwieriger. Und dann sind alle hilflos. Ich glaube, es braucht unsere Stimme in dieser Welt, in dieser friedlosen Welt. Natürlich sind wir auch hilflos. Und natürlich wissen wir auch nicht, was jetzt wirklich zu machen ist. Aber ich glaube, wir haben ein Erbe einzubringen und eine Sicht von Nachfolge einzubringen, die es braucht, jetzt in dieser Welt. Und vielleicht können wir auch wieder bekannt werden wie die ersten Täufer dafür, dass wir an der Stelle was zu sagen haben. Ihre Nachbarn kannten die ersten Täufer als tatkräftige Unterstützer in Not. Wenn jemand von ihren Nachbarn in ihrem Umfeld das Brot ausging oder das Kind krank wurde, dann waren die da. Dann haben die geholfen mit Gebet und mit Tat und mit Geld, wenn möglich. Sie waren auch bekannt als versierte Bibelleser und Leserinnen. Die kannten ihre Bibel oft genug auswendig, weil sie sich ein Buch gar nicht leisten konnten. Aber die wussten, wie sie mit diesem Wort Gottes leben. Und deshalb waren sie vielleicht auch so relevant für ihren Alltag und ihr Umfeld. Und sie waren als solche bekannt, die umzusetzen versuchten, was sie von Gott her verstanden hatten. In kleinen Schritten, nicht immer so ideal, wie das klingt, aber vielleicht lädt uns unsere eigene Täufergeschichte ein, als verwundete Heiler unterwegs zu sein. Als Menschen, die selber verwundet waren, die selber Sünder sind, aber die über manche Fragen in ihrem Leben vielleicht anders nachdenken als andere und zu anderen Schlüssen kommen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns auch heute noch einbinden will, dass wir das Gute der guten Nachricht auch heute noch zu sagen haben. Da, wo wir sind, in unserer Nachbarschaft, beim Sport, in der Schule, am Arbeitsplatz. Man muss dafür nicht ins weite Ausland. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Das Ausland ist oft genug vor unserer eigenen Haustür. Und vielleicht nehmt ihr die Frage mit, was ist denn für dich das Gute an der sogenannten guten Nachricht? Was fasziniert dich so sehr an Jesus, dass es auch Enttäuschungen und schwierige Phasen überwindet? Was ist das Gute an der guten Nachricht und was könntest du weitergeben davon an andere. Letzter Gedanke von unserem Bild. Hier sieht man das ein bisschen besser vielleicht. Die drei Leute kehren uns den Rücken zu. Man sieht ihre Gesichter nicht. Aber mit ein bisschen Fantasie sieht man eine Gestalt, die uns zugewandt ist. Wenn ihr mal ein bisschen mit mir Fantasie entwickelt, dann könnte sein, dass die Künstlerin versucht hat, hier eine Christusgestalt einzuzeichnen. Also dieser Christus, der am Kreuz da die Hände öffnet. Mag sein, dass sie damit ausdrücken will, dass uns die Auferstehungsbotschaft auch in den dunkelsten Phasen unseres Lebens entgegenleuchtet. Denn das war dunkelste Phase für diese beiden enttäuschten Jünger. Die Emmaus-Geschichte, damit möchte ich schließen, ermutigt uns, persönliche Erlebnisse im Blick auf die größere Geschichte Gottes anzusehen und zu interpretieren. Und sie lässt uns darauf vertrauen, dass uns der Auferstandene begleitet, so wie er uns da entgegenleuchtet. Manchmal nur konturenhaft, wie in dieser Zeichnung, und manchmal klar erkennbar. Wahrlich gute Nachricht. Amen.